Ein Text, der nicht direkt mit dem Abendmahl, nicht direkt mit Passion und Ostern zu tun hat, aber ich denke indirekt doch schon. Und wir verbinden diesen Text mit diesen Ereignissen. Die Opferung Isaaks durch Abraham, so ist es so oder ähnlich ist es in vielen Bibeln überschrieben. Ein Text, der auch in der Passionszeit immer wieder gelesen wird und der uns auf eine ganz andere und auch auf eine eindrückliche Art und Weise vorstellt, vor Augen stellt, was Passion bedeutet, was das Sterben, das Leiden Jesu bedeutet, inhaltlich. Der Sohn Gottes stirbt an unserer Stelle. Darum geht es, für dich und für mich. Und ich glaube, Passion ist nicht im Endeffekt deswegen so beeindruckend und vielleicht auch so traurig und dramatisch, weil da jemand leidet oder weil Blut fließt. Das kennt man vielerorts, aber es ist vielleicht deswegen besonders dramatisch, weil da jemand leiden muss, jemand sterben muss für mich, um meinetwillen. Das gibt dem allen eine ganz andere Dimension, weil es nicht einfach so geschieht, weil da jemand irgendwas angestellt hätte, sondern weil es um meinetwillen geschieht, jemand anderes leiden muss. Eine Geschichte, ein Wegweiser für das, was Jesus für uns getan hat. Der Abraham ist zu diesem Zeitpunkt, ich werde die Geschichte auch gleich lesen, der Abraham ist zu dieser Zeit schon lange mit Gott unterwegs. Und er ist im Prinzip schon am Ende seines Lebens. Dieser Sohn der Verheißung, dieser Nachkomme, den Gott ihm verheißen hat, der war da, der ist an seiner Seite doch jetzt schon aufgewachsen, ein paar Jahre alt. Und jetzt kommt ganz zum Schluss seines Lebens nochmal ein großes Kapitel für den Abraham. Er hat ja schon so manches durch, er hat manches erlebt mit Gott. Und diese Geschichte, die wir lesen, die wird so eingeführt. Jetzt kommt noch einmal eine große Prüfung. Abraham wird noch einmal auf die Probe gestellt, in dem, was jetzt geschieht. Wir lesen nach vielen, vielen Jahren diese Geschichte und lesen das. Ja, es war eine Probe. Ist ja gut ausgegangen. Der Abraham wusste das so nicht. Für ihn war das hautnah, war das real, mit allen Ängsten, mit all dem, was da mitschwingt in diesem Erleben. Ich lese den ersten Teil von 1. Mose 22, Gottes Reden zu Abraham zunächst einmal. Einige Zeit danach geschah es, Gott stellte Abraham auf die Probe. Abraham, rief er. Ja, erwiderte Abraham. Nimm deinen Sohn, sagte Gott, deinen einzigen, der dir ans Herz gewachsen ist, den Isaak. Geh mit ihm in das Land Moria auf einen Berg, den ich dir nennen werde, und opfere ihn mir dort als Brandopfer. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, der dir ans Herz gewachsen ist, den Isaak. Geh mit ihm in das Land Moria auf einen Berg, den ich dir nennen werde, und opfere ihn dort als Brandopfer. Wie so oft in der Geschichte Abrahams ist das ja alles sehr kurz beschrieben. Gott redet, Abraham gehorcht, er macht sich auf den Weg. Und von Abraham wissen wir ja, er hat mittlerweile viele, viele Erfahrungen mit Gott gemacht. Das hat viele Jahre zuvor begonnen, als er seine Heimat Ur in Chaldea verlassen hat, als er dann irgendwann in Haran ausgezogen ist. Er hat manches erlebt mit seinem Gott. Gott hat immer wieder zu ihm gesprochen, hat ihn vor neue Herausforderungen gestellt und Abraham hat, ich glaube, das kann man so sagen, im Laufe seines Lebens entdeckt, dass es sich lohnt, auf Gott zu hören. Er hat diese Erfahrungen gemacht. Abraham weiß, dass man mit Gott rechnen kann, dass man Gott ernst nehmen kann oder muss. Und da war mittlerweile doch ein ganzer Grundstock an Vertrauen, der sich aufgebaut hat im Laufe der Zeit. Seine ersten Schritte mit Gott, die waren nicht so glaubensvoll. Da hat er sicher auch gezweifelt und ist halbherzige Schritte gegangen. Hat das, was Gott gesagt hat, nicht gleich so in die Tat umgesetzt. Aber jetzt diese Aufforderung, den einzigen Nachkommen, nimm ihn, geh mit ihm los, opfere ihn. Ich glaube, das hat selbst für einen Abraham irgendwie fast den Boden ausgeschlagen. So eine Aussage, so etwas überhaupt nur zu denken, geschweige denn zu erwarten, dass das ein Mensch tun könnte. Das, was ihm ans Herz gewachsen ist, das will Gott offensichtlich wegnehmen. Ist damit nicht die ganze Zukunft, nicht alles, was Gott verheißen hat, in Frage gestellt, von einem Augenblick auf den anderen fort? Opfere. So wie das hier in dem Text formuliert ist, in manchen Übersetzungen steht, bring Gott ein Brandopfer dar. Es ist interessant, dass Gott das auf diese Ebene holt. Es geht nicht einfach darum, dass der Isaak nicht mehr da sein soll, dass der Abraham einfach irgendeine irrsinnige Glaubensprobe da bestehen soll, die ihm vielleicht was bringt, die ihn im Glauben wachsen lässt. Ich denke, darum geht es überhaupt nicht. Das Brandopfer im Alten Testament, später zumindest unter Mose, war das so. Es war ein Sühnopfer, was zur Sühne, zur Vergebung der Schuld dargebracht wurde. Das Brandopfer sollte vollständig sein. Also das ganze Tier wurde nach dem mosaischen Gesetz verbrannt. Nichts durfte übrig bleiben davon. Und auch das Feuer auf dem Altar, das sollte brennen, rund um die Uhr, auch wenn das Opfer schon gebracht war. Es war ein beständiges vor Gott stehen mit diesem Opfer. Vielleicht kann man das so ausdrücken. Wenn man das Alte Testament in seinen Zusammenhängen so sieht, dann schwingt das irgendwie hier in dieser Aussage auch schon mit. Darum geht es. Und man kann die Stimmen hören, und wenn man ganz ehrlich ist, man denkt das selber ja wahrscheinlich auch irgendwie, ja, was soll das? Ein Menschenopfer? Ist das nicht unzivilisiert? Da ist doch der Kritik an solchen Texten Tür und Tor geöffnet, das ist doch primitiv, das kann man doch heute nicht so stehen lassen, das kann man doch heute nicht glauben. Und wenn ich ehrlich bin, solche Gedanken beschäftigen mich, das ist einfach so. Es ist fürchterlich, sich das vorzustellen, was Gott hier sagt. Das Einzige, was für mich diesen Text eigentlich erträglich macht an dieser Stelle, ist die feste Überzeugung, dass Gott es nie gewollt hat, dass der Isaak wirklich am Ende stirbt. Gehe hin, bringe dem Herrn ein Brandopfer. Und ich glaube, da sind wir wieder bei diesem Stichwort, was wir im Abrahams Leben schon ganz oft gesehen haben. Dieses Loslassen. Ich glaube, es ging Gott nicht darum, Abraham den Sohn wegzunehmen oder da irgendwas zu erzwingen, irgendwas unbedingt haben zu wollen. Vielleicht ging es schlicht und einfach darum, um den Abraham deutlich zu machen, stell mir einfach alles zur Verfügung. Auch dein Sohn, er gehört im Endeffekt mir und nicht dir. Es ist mein Eigentum und es ist meine Verantwortung, mit ihm zu handeln. Vielleicht das ein Punkt, der für den Abraham auch ganz entscheidend wichtig war, das zu sehen. Auch Isaak liegt in Gottes Hand und nicht in seiner. Ein Extrembeispiel, was uns hier entgegentritt in dieser Geschichte. Und in ganz kleinen Umständen, und ich denke, auch deswegen ist diese Geschichte für uns wichtig und hilfreich. Ich denke, in ganz kleinen Dingen, oder wenn man drinsteht, sind sie vielleicht gar nicht so klein, aber im Vergleich zu dem, was hier geschieht, erleben wir das doch auch, dass Gott Dinge schenkt und dass Dinge plötzlich nicht mehr da sind. Da hat man den neuen Arbeitsplatz bekommen, die Probezeit ist abgelaufen und dann wird vielleicht nicht verlängert. Vielleicht angesichts dieses Beispiels hier im Text ein banales Beispiel, aber Gott gibt und Gott nimmt. Eltern, die sich auf ihr Kind gefreut haben und es lebt ein paar Stunden, da fragt man sich, was soll das, Gott? Was machst du da? Was passiert da? Warum geschehen solche Dinge? Ich glaube, Gott lässt sich da im Endeffekt nicht in die Karten gucken. Wir können da keine wirklich befriedigende Antwort drauf finden. Wir können im Endeffekt nur sagen, bei allem, was geschieht, trotzdem wissen wir, Gott ist da, Gott hält uns und Gott weiß, was er tut. Gott meint es gut und er liebt uns in jeder Situation, die uns begegnen mag. Der Text geht so weiter. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er spaltete Holz für das Opferfeuer, belud seinen Esel und machte sich mit seinem Sohn auf den Weg zu dem Ort, von dem Gott gesprochen hatte. Auch zwei Knechte nahm er mit. Am dritten Tag erblickte er den Berg in der Ferne. Da sagte er zu den Knechten: Bleibt hier mit dem Esel, ich gehe mit meinem Jungen dort hinauf, um mich vor Gott niederzuwerfen oder um vor Gott anzubeten. Dann kommen wir wieder zurück. Abraham packte seinem Sohn die Holzscheite auf den Rücken. Er selbst nahm das Becken mit glühenden Kohlen und das Messer. So gingen die beiden miteinander. Nach einer Weile sagte Isaak: Vater, ja, mein Sohn, Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen. So gingen die beiden miteinander. Sie kamen zu dem Ort, von dem Gott zu Abraham gesprochen hatte. Auf dem Berg baute Abraham einen Altar, schichtete die Holzscheite auf, er fesselte Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf den Holzstoß. Schon fasste er nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel her: Abraham, Abraham! Ja, erwiderte er, und der Engel rief: Halt ein, tu dem Jungen nichts zuleide. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst. Du warst bereit, mir sogar deinen einzigen Sohn zu opfern. So eine Geschichte, ich glaube, selbst wenn man sie kennt, da muss man auch erstmal einen Moment inhalten und schlucken, was hier passiert. Wenn man wirklich mal das an sich ranlässt und den Versuch macht, sich das wirklich konkret vorzustellen, was hier beschrieben wird. Wir lesen interessanterweise hier nichts von Zweifeln, die Abraham gehabt hätte. Und trotzdem bin ich ganz fest davon überzeugt, dass er sie gehabt hat. Dass er gefragt hat: Was soll das? Was mache ich jetzt hier? Was passiert denn hier überhaupt? Warum erwartet Gott das jetzt von mir? Das Ziel mit dieser Begebenheit, mit dieser Opferung, das ist ihm genauso unbekannt, wie das so oft war in seinem Leben, als er sich das erste Mal aufgemacht hatte. Er kannte das Ziel nicht, er wusste nicht, was Gott vorhat. Und hier letztlich genau das Gleiche. Er hat keine Ahnung, wie Gott sich das denkt, wie Gott auf solche Ideen kommt. Abraham vertraut Gott offensichtlich bei allem, was ihn innerlich bewegen mag in dieser Situation. Und das, was Heide am Anfang in der Einleitung gesagt hatte, das ist mir auch besonders wichtig geworden, wenn man sich diese Szenerie so vor Augen malt. Sie haben da 3 Tage Zeit, Vater und Sohn, und gehen miteinander. Der Abraham weiß schon, was vor ihm liegt, der Isaak wahrscheinlich nicht, gehe ich mal davon aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass mit jedem Schritt, den sie zusammengehen, dass das einfach wie ein Stich ins Herz ist für den Abraham. Mit jedem Wort, was sie wechseln, mit jedem Gespräch, mit jedem Lachen von dem Sohn. Er fragt sich, was passiert hier? Ist das nicht völlig abwegig, was hier geschieht? Mit jedem Schritt leidet Abraham. Aber sie sind irgendwie verbunden, diese beiden, Vater und Sohn. Sie gehören ganz, ganz eng zusammen. Und der Text, der gibt zweimal so einen kleinen Einblick in das Herz von Abraham. Vielleicht in einer Art und Weise, wie uns das schwerfällt, nachzuvollziehen. Aber man kann so ein bisschen was sehen. Ich gehe mit dem Jungen hinauf, um mich vor Gott niederzuwerfen oder um vor Gott anzubeten. Dann kommen wir wieder zurück. Das sagt er, als er sich von seinen Knechten trennt, die zurückbleiben müssen. Dann kommen wir wieder zurück. Wir gehen auf diesen Berg, um anzubeten. Und ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt, muss ich sagen. Die Situation, wir reden heutzutage in der Gemeinde auch viel von Anbetung. Und ich glaube, dass es unendlich wichtig ist, Gott anzubeten, ihn zu verherrlichen, uns vor ihm niederzuwerfen, uns, ja, dass ich mich ihm ausliefere und für ihn da bin. Aber in dieser Situation, auf diesem Weg zur Anbetung, ich sage es jetzt einfach mal so provozierend, keine Anbetungslieder, keine Band, die uns in den Lobpreis hineinführt, die die nötige Stimmung erzeugt. Auch keine dramatische Orgel, die uns die Größe Gottes vor Augen stellen würde. Keine Atmosphäre, die mich dazu verleiten würde, wirklich anbeten zu wollen. Nichts, was mich dazu treibt, vielleicht meine Hände zu heben, um Gott noch ein Stückchen näher zu sein. Abraham macht sich auf den Weg, um Gott anzubeten. Vielleicht hin und wieder auf dem Weg eine bedrückende Stille, Schmerz, Zweifel, aber auch wieder Hoffnung und Glaube. Beides irgendwie vorhanden. Abraham war bereit, sich Gott hinzugeben. Ich glaube, unter diesem Stichwort können wir diesen Text sehen. Hingabe an Gott, ohne die Konsequenzen im Endeffekt wirklich abschätzen zu können. Abraham hat in seinem Leben gelernt, Gott zu vertrauen, Vertrauen zu entwickeln ihm gegenüber. Und irgendwie scheint es schon fast unmenschlich, dieses Vertrauen, das er hier aufbringt, in dieser Geschichte. Wir kehren wieder zurück. Im Hebräerbrief macht der Autor, ich weiß nicht, können wir sagen, er hat es gewusst, den Versuch einer Deutung. Er sagt, Abraham wusste, dass Gott aus den Toten wieder auferwecken kann. Hat er vielleicht wirklich mit dem Schlimmsten gerechnet? Ich weiß es nicht, aber die Hoffnung, diese Gewissheit hat ihn getragen, wir kehren zusammen wieder zurück. Gott will das eigentlich nicht, was jetzt hier im Augenblick geschieht. Und dann fragt der Junge noch nach dem Opfertier. Wir haben doch alles, das Messer und das Feuer und das Holz ist doch alles da. Wo ist das Tier zum Opfer? Und dann kommt hier so ein Satz, das habe ich auch schon oft als Kritik gehört an Christen, nicht so wortwörtlich, wie es hier steht. Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen, sagt Abraham. Also freier gesagt, Gott wird schon richten, irgendwie, so dieses Vertrauen. Gott wird schon irgendwie machen, ich habe zwar jetzt gar keine Ahnung wie, aber ich vertraue Gott trotzdem. Das ist so furchtbar naiv. Aber Abraham macht es eigentlich genau so. Er versucht sich da nicht irgendwie zu rechtfertigen, irgendwelche Erklärungen zu finden. Gott wird schon irgendwie richten. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie, aber es wird schon so werden. Ich erinnere mich dran, wie Martha das mal erzählt hat, die Martha Moore, als sie hier nach Jena gekommen ist. Sie hatte eine Berufung, eine Sicht für Deutschland, Studentenarbeit in Deutschland zu machen, Studentenarbeit in Jena zu machen. Und auf die Frage, ja, was hast du denn jetzt vor? Das hat sie dann, einfach mal so gesagt, nee, ich weiß es eigentlich gar nicht. Da stand sie dann alleine an der Uni. Ich denke, so hat das hier angefangen und so hat dies und jenes probiert. Sie hat sicherlich Ideen gehabt, was sie vorgehabt hat, aber sie wusste nicht, was funktionieren würde, wie es gehen würde, was gut wäre zu tun. Man probiert das eine oder andere, man macht weiter, man lässt das eine oder andere auch wieder sein. Und Gott hat es gesegnet. Ich glaube, diese große Perspektive, die einfach da war, Gott wird helfen, Gott wird segnen, wenn ich für ihn wirklich von ganzem Herzen da sein will, können wir erleben, wenn wir uns auf ihn einlassen. Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen. So reagiert Abraham hier. Und er hat damit nicht vergessen, was er in seinem Leben schon alles erlebt hat. Gott wird schon für das Land sorgen, was er sich schwer vorstellen konnte. Gott wird schon für den Nachkommen sorgen. Es war noch schwerer vorstellbar. Und jetzt das hier. Und im Endeffekt weist uns diese Geschichte, wenn wir die ganzen biblischen Zusammenhänge bis ins Neue Testament sehen, ja noch viel weiter. Ein Hinweisschild auf Jesus, auf das Opfer, was Jesus gebracht hat für uns. Und ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir einfach so eine Geschichte. Wenn man davon redet, Gott schenkt seinen Sohn, der opfert sich für uns. Das klingt so einfach. Und ich weiß auch gar nicht, ob man da so furchtbar viel Mitgefühl und Emotionen reinlegen kann in diese Tatsache. Hier steht ein Vater und sein Sohn in genau der gleichen Situation. Ich glaube, an der Geschichte wird viel, viel deutlicher, worum es eigentlich geht. Und es wird auch viel, viel deutlicher, was Gott das gekostet hat. Versuchen wir uns das doch einfach vorzustellen. Das klingt hier so, ich habe das auch schon irgendwo gelesen, der Isaak, der legt sich ohne Widerspruch auf diesen Altar. Das ist doch Blödsinn, das glaubt doch kein Mensch, oder? Der wird geweint haben, der wird geschrien haben, Papa, was machst du hier? Jesus hat in Gethsemane auch geweint. Vater, wenn's möglich ist, dass der Kelch an mir vorübergeht, dann lass ihn vorübergehen. Das war auch für Jesus nicht einfach. So wie es für uns vielleicht manchmal einfach ist. Wenn wir von ihm reden, wenn wir Abendmahl feiern, wenn wir darüber nachdenken. Ich glaube, wir brauchen solche drastischen Bilder, um zu verstehen, worum es hier wirklich geht, was Gott das gekostet hat, dass wir hier so sitzen und Gottesdienst feiern können. Jesus hat uns erlöst, hat ein wunderbares Geschenk gemacht durch dieses Opfer. Und das Opfer, was Jesus gebracht hat, das ist das Einzige, was uns die Bibel überliefert, was von Gott her legitimiert ist. Es gibt sicher im Alten Testament Beispiele, dass im kulturellen Umfeld von Israel auch, dass es auch Kinderopfer da gab, aber es wird immer ganz scharf verurteilt. Gott will das nicht. Nur ein einziges Mal ging kein Weg dran vorbei. Das war da, als Jesus selbst ans Kreuz musste, weil ich ein Sünder bin, weil du ein Sünder bist. Das war der Grund, weil er uns lieb hat und weil er auch mit uns diese Gemeinschaft haben will, dass wir in seiner Gegenwart leben können. Gott stellt die Hingabe Abrahams auf die Probe. Ein Weg, wo Abraham wieder mal lernen musste, gehorsam zu sein, loslassen, das, was ihm wichtig ist. Mir fiel das beim Abraham so auf. Es war immer wieder die Familie. Das fing an, der eine Bruder, der in jungen Jahren offensichtlich gestorben ist. Dann hat er diesen großen Auftrag gekriegt, geh aus deinem Vaterland. Und dann nimmt er den Vater mit. Das kostet ihn irgendwann Zeit. Und dann nimmt er den Lot mit. Nichts gegen Familie, versteht mich jetzt bitte nicht falsch, das ist alles ganz, ganz unendlich wichtig und von Gott gegeben. Aber hier war offensichtlich ein Punkt, wo Gott mit dem Abraham immer wieder am Wirken war und jetzt zum Schluss sein Sohn. Und manchmal kann es sein, dass Menschen, ganz enge, vertraute Menschen, meinem Weg mit Gott im Wege stehen. Ich habe das schon gehört, es kam ein junger Mann, ganz überglücklich irgendwie von der Missionskonferenz, von der Freizeit zurück. Da war im Laufe der Jahre die Idee gereift, ja, ich möchte mein Leben für Gott einsetzen, ich möchte missionarischen Dienst tun. Und die gläubigen Eltern, ach, mach doch was Gescheites aus deinem Leben. Mach doch was draus, verdien doch Geld, schaff dir Sicherheit. So wichtig das alles ist, die Sicherheiten zu haben, keine Frage, aber wenn da eine Berufung steht, was ist es bei mir, wo ich loslassen muss? Menschen, Geld, wie beim reichen Jüngling oder sonst irgendetwas? Was hält mich davon fern, für Gott ganz da zu sein? Ich glaube, im Endeffekt geht Gott solche Wege wie mit Abraham, mit jedem von uns. Irgendwie, auf irgendwelche Wege, auf irgendeine Art und Weise. Er führt uns weiter, er fordert unseren Glauben, unser Vertrauen immer wieder heraus. Er möchte, dass wir ihn ernst nehmen und dass wir ihn von ganzem Herzen nachfolgen. Als Abraham aufblickte, sah er einen einzelnen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Er ging hinüber, nahm das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Er nannte den Ort, der Herr sorgt vor. Noch heute sagt man, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Abraham kehrte wieder zu seinen Knechten zurück und sie gingen miteinander nach Beersheba. Dort blieb Abraham wohnen. Er nannte diesen Ort, der Herr sorgt vor. Oder Gott wird schon richten. Wir müssen nicht naiv und leichtgläubig sein, auf gar keinen Fall. Aber wir müssen Gott von ganzem Herzen vertrauen. Und wenn er uns etwas sagt und deutlich macht, wenn uns etwas deutlich ist, dann kann es eigentlich nur heißen, ja Herr, ich will, weil ich weiß, dass er vorsorgt. Lassen wir uns durch so eine Geschichte einfach dazu ermutigen. Gott ist der gleiche, gestern, damals, heute und die ganze Zukunft, die wir noch vor uns haben. An Gott liegt es nicht. Gott sorgt vor, er ist da und er meint es gut und wir dürfen solche Geschichten ernst nehmen, dass wir wissen, wenn Gott redet, wenn Gott uns Aufträge gibt, wenn Gott uns etwas deutlich macht, dann ist es im Endeffekt das Beste, darauf einzugehen. Auch wenn es vielleicht schwer ist. Gott hat vorgesorgt. Er hat dieses Opferlamm gegeben, dem Abraham damals, uns ein viel größeres. Und er hat uns durch Jesus in ein wunderbares Leben hineingestellt. Und unseren Dank dazu wollen wir im Abendmahl zum Ausdruck bringen. Unsere Freude darüber, was Jesus für uns getan hat. Ich denke, das ist eine angemessenere Weise, als im Endeffekt drüber zu reden und Worte zu machen. Freuen wir uns darüber an der Gemeinschaft mit ihm. Amen.